I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallo.
Hallihallo. Wir müssen jetzt gerade noch ein zweites Mal anfangen, weil wir ein bisschen dusselig waren und den Record-Knopf nicht gedrückt haben. Wir werden also jetzt gerade nochmal einen Teil nochmal doppelt erzählen. Also, wir reden heute über Jurassic Park 3. Wie sich das ja, wie man das schon hören kann, natürlich der dritte Teil der Jurassic Park-Serie. Wir haben uns hier die Blu-ray-Box zukommen lassen, die aus 5 Blu-rays besteht. Das heißt inklusive der Jurassic World Teile 1 und 2, die da auch noch mit dabei sind. Teil 1 und 2 werde ich jetzt kurz nochmal zusammenfassen und wird Janina den dritten Teil, um den es hier eigentlich bei uns gehen soll, zusammenfassen. Also Teil 1 spielt auf der Isla Nublar. Der etwas naive Milliardär John Hammond gründet einen Freizeitpark mit Dinos, weil er die Möglichkeit bekommen hat, DNA-Reste aus Insekten, aus Bernstein zu gewinnen. Das reicht aus, in Kombination mit DNA aus anderen Tieren, um Dinosaurier zu produzieren, zu züchten, zu klonen. Das ist natürlich sensationell. Es ist klar, dass da viele Menschen das sich anschauen wollen. Es gibt natürlich dann auch dadurch viele Interessenten, die auch gerne an diese DNA rankommen wollen. Und ein Computeradministrator in diesem Freizeitpark verfolgt da eben seinen eigenen Plan und möchte diese DNA dort rausschmuggeln und versuchen zu verkaufen. Naja, und es kommt, wie es kommen muss natürlich. Es geht ganz viel schief dabei. Der Administrator deaktiviert quasi alle Sicherheitssysteme, die es gibt, um die DNA klauen zu können. Und damit werden auch alle Zäune deaktiviert und die Saurier kommen frei. Und die noch vorhandenen Menschen dort in diesem Park kämpfen quasi um ihr Leben, um sich vor den vor allem Tyrannosaurus Rex und den Raptoren in Sicherheit zu bringen. Na, und einige schaffen es dann auch, die Insel zu verlassen. Das Ganze basiert auf dem Roman Dino Park, heißt es im Deutschen, von Michael Crichton. Ein Teil hat Steven Spielberg Regie geführt und das Drehbuch wurde auch unter anderem von Michael Crichton noch mitgeschrieben. Im zweiten Teil geht es weiter auf der Nachbarinsel Isla Sorna. Dort gibt es eine Zucht- und Produktionsstätte für Saurier. Und auch dort haben nach der Katastrophe im ersten Teil viele Saurier überlebt, die Insel aber auch von den Menschen verlassen. Und John Hammond, der jetzt ein schlechtes Gewissen hat, dass so viel schiefgelaufen ist, möchte die dort noch frei lebenden Saurier von Experten erforschen lassen. Oh, und dann schickt er also ein paar Leute hin und die Helden des Films, gleichzeitig aber auch kommen da ein paar Söldner vorbei, die von jemand anderem engagiert oder angeheuert wurden, um dort die Saurier zu bergen für einen neuen Dino-Park in San Diego. Auch da ist es natürlich klar, ist irgendwie logisch, geht natürlich einigermaßen viel schief. Letztlich bricht der Tyrannosaurus Rex, der dann nach San Diego gebracht wird, aus. Also im Prinzip wird das ziemlich chaotisch in San Diego, geht ziemlich viel kaputt. Und grundsätzlich ist es dann aber so, dass es irgendwann dann gelingt, den T-Rex wieder einzufangen. Und er wird zur Isla Sorna zurückgebracht. Das Ganze basiert dann auf dem zweiten Roman von Michael Crichton, The Lost World. Und auch hier hat wieder Steven Spielberg Regie geführt. Ganz spannend ist, dass Joe Johnston, der Regisseur des dritten Teils, bereits sich hier eigentlich für die Regie beworben hatte. Er wollte da eigentlich schon den Film drehen, musste dann aber dann doch absagen, weil er Jumanji in der Zeit gedreht hat. Ja, und beide Inseln gehören in dem Film, in der Geschichte des Films, zu Costa Rica. Costa Rica liegt in Mittelamerika, irgendwo zwischen Nicaragua und Panama. Im dritten Teil geht es auch auf dieser Insel weiter.
Genau, das ist etwas nach dem Vorfall in San Diego mit dem Jurassic Park. Und es geht auch wieder um die Isla Sorna, weil dort eben noch Dinos leben. Und dort fängt der Film an mit einem Gleitschirmflug, also Gleitschirm, aber an einem Boot befestigt, in den Gewässern rund um die Isla Sorna. Und da hat jemand quasi die Crew des Bootes überredet, näher an die Insel ranzukommen, als eigentlich erlaubt ist. Und plötzlich verschwindet die Crew des Bootes und sie müssen die Leitung kappen und fliegen in Richtung Insel davon. Und dann gibt es quasi einen Schwenk zurück zum Paläontologen, der im ersten Jurassic Park schon aufgetaucht ist, der im Film Dr. Alan Grant heißt, der eigentlich weiter zu den Raptoren forscht und rausgefunden haben, dass die wie der Kehlkopf irgendwie funktioniert und dass sie wahrscheinlich soziale Wesen mit hochentwickelter Kommunikation waren. Und das diskutierte auch mit seiner Ex-Freundin, die dort auch am ersten Teil mit auf der Insel waren und versucht aber irgendwie Geld zu generieren für seine Forschung. Und alle wollen irgendwie immer nur was über Jurassic Park hören und die Vorfälle in San Diego. Und dann sind sie schon ziemlich arm dran mit ihrer Forschungsfinanzierung und plötzlich taucht da ein angeblicher Millionär, weiß ich nicht, auf mit seiner Frau, der irgendwie meint, der möchte ihn anheuern.
Ein Unternehmer
und möchte ihn anheuern, weil sie zum Hochzeitstag unbedingt über diese Insel fliegen wollen. Und der lässt sich eben breitschlagen, damit er Geld für seine Forschung kriegt. Dann sitzen sie im Flugzeug und plötzlich fliegen sie da nicht drüber und niemand interessiert sich für die Erläuterungen von Dr. Grant, sondern nur, wo man landen kann. Er wird niedergeschlagen, wacht auf und wo sind sie? Natürlich auf der Insel gelandet. Die Leute schreien rum und erkunden das Gelände und plötzlich rennen alle wie wild wieder aufs Flugzeug zu und dann kriegen sie doch irgendwie mit, dass die Dinos eben keine Kuscheltiere sind, fliegen los.
Versuchen es,
sind schon in der Luft, stürzen aber ab, weil sie mit einem Riesendino kollidieren, der dann kurz danach auch das Flugzeugwrack attackiert und natürlich wieder irgendwelche armen Menschen auffrisst. Auf jeden Fall flüchten sie, begegnen einem Tyrannosaurus Rex und dann gibt es einen schönen Kampf zwischen diesen zwei großen Raubsauriern und in der Zeit können sie sich ein bisschen absetzen und ihre Flucht fortsetzen. Und dann kommt eben raus, dass das doch kein Großunternehmer ist, sondern nur ein Ex-Ehepaar, das seinen Sohn sucht. Eben der Sohn ist dort mit dem Gleitschirm abgestürzt. Genau, und wie es so ist, gibt es verschiedene Verwirrungen. Velociraptoren spielen eine große Rolle in dem Film, aber auch der Spinosaurus, der größer und stärker ist als der Tyrannosaurus Rex. Es gibt viele Verluste und Verwirrungen. Assistent von Dr. Grant nimmt ein paar Eier der Velociraptoren mit und dann folgen die denen. Da gibt es eine kleine oder größere Geschichte zu den Velociraptoren, die kommunizieren und die Eier wieder einsammeln und denen aber trotzdem nichts tun. Weil der Dr. Grant eine Replik vom Kehlkopf eines Raptors hat und dort auch anscheinend gut genug die Kommunikation nachmachen kann. Und irgendwie löst sich das quasi in Wohlgefallen auf und sie flüchten dann noch weiter von dem Riesen-Spinosaurus, kommen noch mit den Flugsauriern in Konflikt. Großes Drama, große Kämpfe mit in und über und unter dem Wasser und letztendlich gelingt aber einer kleinen Gruppe noch die Flucht und dort spielt die Ex-Freundin eine Rolle, die ist nämlich mit irgendjemand vom Innenministerium, vom Militär, was auch immer, verheiratet und wahrscheinlich hat die dann die Marines gerufen und das Militär gerufen, das dann zur Rettung anrückt. Ja, so endet dann der Film, in dem die Pteranodonten, die Flugsaurier, quasi im Himmel davonfliegen. Das ist so die letzte Einstellung. Und dann ist auch der dritte Teil zu Ende.
Genau. Der erste Teil endet ganz ähnlich, nur dass es dort keine Flugsaurier sind, sondern, was sind es denn? Also große, große Pelikane, glaube ich. Pelikane, die wegfliegen.
Ja.
Wahrscheinlich, ich vermute nicht unabsichtlich ein Zitat. Aus dem ersten Teil. Ja. Hast du noch was, Janina?
Nö, der Rest ist mehr so um die Technik und was dann weiter noch gezeigt wird in den Extras. Und
genau, da können wir können wir gleich noch weiter drüber reden. Janina, ich wollte dich erstmal fragen, die Begeisterung für Dinosaurier, war das auch was du das irgendwie auch für dich so miterlebt? Wir sind ja beide quasi ein Jahrgang.
Als Kind nicht so extrem. Irgendwie fand ich die schon ganz cool, aber ich habe jetzt nie irgendwie mich da so reingefuchst, dass ich irgendwie die Dinos super toll fand. Irgendwie war es natürlich schon faszinierend, dass so große Lebewesen das mal gab und dass die dann auch einfach nicht mehr da sind, dass sie so ausgestorben sind, so dass die vernichtet wurden. Das habe ich so in Erinnerung als spannend, als interessant oder als auch als, ich glaube, jeder, der über Dinos was lernt, stellt sich vor, wie das wäre, neben so einem riesigen Tier zu stehen und das mal zu sehen. Mhm. Also ich finde ja, Elefanten sind schon riesig, aber das ist ja nichts gegen die Dinos, die damals gelebt haben. Und ich glaube, so diese Fakt, dass es heute nicht mehr so große Tiere gibt und dass die anders aussehen, die Tiere, und dass die alle quasi ausgestorben sind, trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass das so eine Faszination ist, eben wirklich so eine vergangene Welt, ne? Wie so eine Alien-Welt auf dem eigenen Planeten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ohne Menschen.
Genau.
Genau, und so diese Verwandtschaft mit Vögeln, beziehungsweise dass Vögel von einer Linie der Dinos abstammen und so, ich glaube, das habe ich erst ganz, also ich glaube, das kam auch erst später dann tatsächlich in der Wissenschaft auf und ist heute ja dann anscheinend weit verbreitet und akzeptiert.
Ja, das glaube ich, genau, das ist mittlerweile Standard, ja.
Das ist so jetzt heute der Standard, ne? So die letzten lebenden Dinos sind die Vögel und das ist auch wieder so ein verrücktes Ding, das kann man sich ja auch nicht vorstellen, dass die mal mit irgendwelchen Dinos verwandt waren, so richtig. Ja.
Und diese Verwandtschaft mit den Vögeln ist tatsächlich etwas, was während des Drehs quasi des dritten Teils eigentlich sich so ein bisschen etabliert hat, beziehungsweise als neue Theorie aufkam. So in den ersten beiden Teilen war das eben noch nicht der Fall. Und tatsächlich war das so, dass das erst währenddessen oder kurz davor oder kurz danach im Prinzip dann ein Thema wurde. Und da haben sie nämlich dann noch die Raptoren zum Beispiel noch ein bisschen geändert.
Ein bisschen gefiedert, aber eigentlich waren das ja anders gefiederte Dinos,
ja,
ne? Also was man so heute und was natürlich auch spannend ist, weil ja das erst in den 90ern auch da die Welt zusammengerückt ist und dann erst danach auch die ganzen Funde in China ja nochmal so bedeutend waren. Also
genau, das kam dann später. Ja.
Da hatte man ja früher gar keinen Zugang.
Genau. Hast du denn, kanntest du damals jemanden, der so Dino-verrückt war? Also aus einem bestimmten Grund natürlich.
Nicht wirklich. So, dass jemand nur Dino-Poster und Dino-Spielzeug gehabt hätte.
Als
in
Kind.
In meiner Blase nicht.
Ja, genau. Ja. Also ich auch nicht. Kann natürlich jetzt auch natürlich wieder andere Gründe haben, weil ich aus der ehemaligen DDR komme. Aber da war es auch kein Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass das einfach auch erst später kam. Also dass das wirklich so richtig ein Thema für Kinder wurde, kann durchaus sein, dass das auch erst später kam. Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, weil ich mich auch gefragt habe, wo kommt das denn jetzt her? Also ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Aufsätze darüber gefunden, aber was man halt schon sehen kann, ist, dass in einem Land vor unserer Zeit, der Animationsfilm, das war 1988, danach gab es noch so eine Fernsehserie zu dem gleichen Thema und auch so sogenannte Direct-to-Video-Fortsetzungen von dem Film. Also das heißt, da wurden die Filme dann direkt gleich auf Video veröffentlicht. Das war übrigens dann auch von Amblin Entertainment, also der Firma von Steven Spielberg, die jetzt auch die Jurassic Park-Sachen gemacht hat. Dann kam ab 1990, gab es dann so eine Serie im Fernsehen, die hieß Die Dinos. Das war auch so mit animatronischen, sehr kindlichen Dinos gemacht, die so eher so menschenähnlich aussahen. Und dann gab es auch noch dann später, auch glaube ich auch Anfang der 90er, so eine Serie, die hieß Barney und seine Freunde. Da waren so Leute in so lila Dino-Kostümen irgendwie, die dann da irgendwie, das hat mich massiv an Teletubbies erinnert. Das kam
taucht
da.
Taucht das nicht auch in dem Film auf?
Ich glaube,
In dem dritten Teil hier.
Genau.
Guckt der kleine Sohn von der Paleo.
Botanikerin, glaube ich.
Botanikerin.
Paläobotanikerin.
Paläobotanikerin. Ja. Der guckt auch irgendwie so einen gelben, hüpfenden Flauschi. Ja. Aber in einem Land, nicht in einem Land vor unserer Zeit, sondern diese Lost World, Das war doch auch, da gab es doch auch, gab es da nicht auch einen anderen Film noch irgendwie, so einen Schwarz-Weiß-Film?
Also es gibt auf Wikipedia.
Wo man diese Welt, diese unterirdische Welt, diese Höhle der Dinos, wo die überlebt haben.
Ja, das weiß ich nicht, von wann das war, kann sein. Ja. Aber es gibt auf alle Fälle, es gibt tatsächlich eine Wikipedia-Seite mit der Liste von Dinosaurier-Filmen, was nicht so, gibt denen wirklich mittlerweile fast alles. Und da kann man das auch nochmal ganz gut nachlesen. Also das ist schon... Also es gibt natürlich schon ganz, ganz lange Dinosaurier-Filme. Im Prinzip kann man ja auch die ganzen Godzilla-Geschichten kann man ja auch da ein bisschen mit reinzählen fast, weil das auch natürlich da eine Verwandtschaft gibt. Das finde ich ganz interessant. Also ich, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte war, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Dino-verrückten Kinder, dass es die tatsächlich auch erst nach unserer Kindheit gab. Also ich weiß, ein Kollege von mir, der ist 10 Jahre jünger, der ist auch so ein Dino-Freak gewesen als Kind. Der hat es sogar mal in die Zeitung geschafft mit einem Interview, wo er interviewt wurde, weil er sich so gut mit Dinosauriern auskannte und irgendwie da so jede Spezies aufzählen konnte, jede Subspezies und so, also was man als Kind dann damals eben zu einer Erfahrung bringen konnte.
Weiß ich nicht. Also mit Spielzeug und allem und vielen, vielen Büchern vielleicht schon, aber die Dino-Skelette tauchten ja viel früher in den Museen auf. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Kinder und gab, die da völlig fasziniert von waren und eben das dann so gelernt haben. Aber es war natürlich nicht so vielfältig und nicht so leicht wie danach, ne? Wie ab den 90ern, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Naja, genau. Also. Naja, finde ich interessant. Also vielleicht gibt es da ja, vielleicht kennt da jemand ja auch irgendwie Untersuchungen dazu. Darf er gerne mal in den Kommentar bei uns reinschreiben.
Also als ich Anfang der 90er das erste Mal im Londoner Natural History Museum war mit den Dino-Skeletten, das fand ich schon auch richtig toll und richtig faszinierend. Da war ich aber auch schon älter. Ne? Also wenn ich das als Kind gesehen hätte, wenn ich da die Gelegenheit gehabt hätte, so ein Museum zu sehen, hätte ich mich vielleicht auch noch mehr dafür interessiert.
Im Übrigen auch im dritten Teil jetzt auch von Steven Spielbergs Themen irgendwie bei den Jurassic Park Geschichten, ich wollte gerade sagen kaputten Familien, aber das ist ja nicht so ganz richtig, aber die nicht ganz der Norm entsprechenden Familien. Ne? Es ist immer so, dass es irgendwie geschiedene Eltern sind oder dass irgendwas da nicht ganz in Ordnung ist, in Anführungszeichen, in der Familie mit den Kindern. Das ist irgendwie so ein durchgehendes Thema bei allen drei Teilen eigentlich.
So eine Ami-Geschichte irgendwie. Sie wollen eigentlich ihre heile Familie wieder haben.
Ja, aber immerhin zeigen sie es also dann auch mal nicht normal, finde ich gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja, weil die Geschichte, dass dann das geschiedene Ehepaar über dieses Drama wieder zusammenfindet weiß ich nicht, ob das dann ihr Freund war, der mit dem Jungen losgezogen ist oder nicht, aber das wird ja so weggewischt.
Ist
irgendwie.
Eigentlich ihr Freund, ja.
Also eigentlich müsste es ihr Freund sein und der taucht, also ne, sie flippt zwar aus, als sie das Skelett im Baum hängen sieht, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle mehr.
Ja, also, das stimmt. Ja.
Ist also finde ich immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Sowohl im ersten Teil, wo er sich dann plötzlich um die Kinder kümmert, als auch jetzt im dritten, im zweiten. Und sind da auch Kinder mit dabei?
Ja, natürlich.
Ich habe es verdrängt.
In jedem Teil sind Kinder dabei, ja. Das gehört mit dazu.
Ja, der zweite war aber so wirr und so schreckliche Handlung oder keine Handlung, dass...
Im zweiten war doch der Teil mit dem tonenden Kind, das dann den Raptor irgendwie mit ein paar, nicht Flickflacks, aber irgendwelchen Schwüngen irgendwie da an der Decke dann da irgendwie umgehauen hat.
Ja, da war ein Kind noch reingefrickelt.
Genau. Ja. Okay, ich würd mal kurz ein bisschen so ein paar Fakten mal nochmal zusammenzählen. Du darfst ja gerne reingrätschen, wenn dir da irgendwie auch noch was einfällt oder ich frage dich auch nochmal vielleicht zu dem einen oder anderen. Sam Neill, der Darsteller des Paläontologen Dr. Alan Grant, würde ich sagen, so der Hauptdarsteller des Films, war auch schon im ersten Teil einer der tragenden Rollen. Der ist schon seit den 70er Jahren ist er schon aktiv gewesen, hat im Übrigen mit Wim Wenders und mit Jane Campion zusammen schon gearbeitet. Also den kennt man tatsächlich auch doch aus relativ erfolgreichen und auch Oscar-nominierten und ich glaube auch Oscar-belohnten Filmen. Die Laura Dern, Schauspielerin, ist die Paläobotanikerin Ellie Sattler, die in dem jetzigen Teil dann nur so eine kleinere Rolle spielt. Ne? Also die war sie nicht sogar die Freundin im ersten Teil?
Ja,
auch
ja,
von
das
ihm,
war
ja,
die
ne?
Ex, das genau. ist seine Ex-Freundin.
Genau. Aber. Und jetzt ist sie eben verheiratet und hat ein Kind. Und
Zwei Kinder,
genau. Und die spielte die Hauptrolle im ersten Teil. Also mit die Hauptrolle im ersten Teil ist jetzt nur so eine kleine Nebenrolle. Die hat im Übrigen aber zum Beispiel auch schon mal, die hat in David Lynchs Blue Velvet mitgemacht. Mhm. Daher kannte ich sie dann wahrscheinlich. Also mir kam sie irgendwie so bekannt vor. Ja, und dann gibt es dieses Ehepaar, eben von, wo am Anfang man denkt, dass es ein, oder wo gesagt wird, das wäre ein Unternehmer-Ehepaar. Familie Kirby oder das Paar Kirby, Amanda Kirby, von Thea Leoni gespielt. Die, weiß ich auch nicht, ich glaube, die kannte ich nicht wirklich, aber die hat doch auch schon viele, viele Rollen gespielt, unter anderem auch bei Deep Impact mitgemacht, bei diesem berühmt-berüchtigten Asteroidenfilm. Aber ganz toll finde ich den William Hall Macy, der Schauspieler, der den Paul Kirby spielt, den Ehemann. Also wirklich verrückt, also einer der, finde ich, bekanntesten Nebendarsteller Hollywoods. Den hast du in so vielen kleineren und größeren Rollen, oder vor allem kleineren Rollen schon gesehen. So solche Darsteller werden einfach so oft untergebuttert, irgendwie, weil sie nicht so die Helden spielen. Finde ich ganz toll. Er hat also zum Beispiel eine Oscar-Nominierung bekommen für seine Rolle in Fargo. Mhm. Ja, da hat er mitgemacht. Oder auch in Benny und June. Mit Johnny Depp und Julianne Moore, Hauptdarstellerin im zweiten Jurassic Park. Ist immer lustig, es gibt immer so kleine Überschneidungen.
Ja, ja.
Oder auch in Wag the Dog. Sagt ihr, kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich erinnere mich noch dunkel.
Dass dieser bösartige, bitterböse Film über den Präsidenten und einen erfundenen Krieg
In Europa.
Genau, in Europa.
Ja, in Osteuropa.
Also, unglaublich. Er spielt da den CIA-Agenten. Aha, spielt er da. Ja. Naja, und also Back the Dog, ich muss ich ja tatsächlich überlegen, weil ich habe mich gefragt, was dieser Titel eigentlich soll. Im Deutschen heißt er auch Wag the Dog, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt.
Ja, gibt es im Deutschen gar nicht so, das ist kein so bekanntes Sprichwort, ne?
Genau, genau. Und das, ja, weiß ich auch nicht, finde ich mal wieder ziemlich gruselig. Das hätte man sich auch sparen können. Vielleicht hätte man es einfach Wag the Dog lassen sollen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, das ist so ein Thema bei mir.
Die Übersetzung von Filmtiteln, die Nicht-Übersetzung, sondern in schlimmes Englisch irgendwie ummünzen.
Genau. Ja, da könnte man auch mal eine extra Folge draus machen. Irgendwie, es gibt so viele schlimme Sachen, was das angeht. Grauenvoll. Ja, gibt es im Übrigen Wag the Dog, gibt es leider immer noch nicht. Zumindest habe ich nichts gefunden, nicht auf Blu-ray. Also bin ich ganz enttäuscht gewesen, gerade in dem Zusammenhang. Gleich muss ich mal gucken. Habe nichts gefunden. So, dann aber, also vielleicht tatsächlich fast mein, also der, zumindest den ich am ehesten in Erinnerung habe, war der Michael Jeter, Schauspieler, der den Mr. Udesky gespielt hat. Das ist der Anführer, wie soll man das nennen, der Söldner, die sie begleiten.
Ja.
Und der kam mir so bekannt vor und ich musste überlegen, habe ich doch nochmal nachgeschaut. Also der hat unter anderem in Waterworld mitgespielt oder The Green Mile, aber wirklich in Erinnerung habe ich ihn als so schräge Sängerin im König der Fischer. Da hatte er so ein rotes Kleid an und eine blonde Perücke und dann hat dann eben das Love Interest von einem der beiden Hauptdarsteller dann für die ein Lied gesungen und die hieß Lydia und dann hat er immer eine Lydia gesungen. Also und auch ganz schlimm und ganz schräg gesungen. Den habe ich wirklich ganz, ganz stark in Erinnerung. Ja, dann gibt es noch, und das wird nur dem Star Trek-Fan vielleicht aufgefallen sein, dann spielt Linda Park noch eine ganz kleine Nebenrolle am Anfang des Films. Die kennt man der Star Trek Interessierte oder Fan kennt sie aus der Serie Enterprise als Kommunikationsoffizierin Hoshi Sato.
Ist mir erst beim zweiten Gucken so richtig aufgefallen.
Ja, ich hatte das glaube ich auch nicht gesehen. Ich hatte auch nachgelesen. Hatte ich gerade davon schon kurz erwähnt, das wollte ich auch nochmal sagen. Die Produktionsfirma Amblin Entertainment ist eben tatsächlich die Produktionsfirma von Steven Spielberg und Kathleen Kennedy. Das ist so, am Anfang sieht man dann einen kleinen Trailer von dieser Firma mit dem Jungen oder dem Kind auf dem Fahrrad, das vor dem Mond vorbeifliegt. Also ganz starke Anspielung an E.T. Genau, fand ich das ganz, ganz interessant.
Aber er hat auch mitproduziert, oder nicht, Steven Spielberg?
Steven Spielberg hat auch jetzt wieder mitproduziert im dritten Teil, genau, aber nicht mehr Regie geführt und die Kathleen Kennedy eben auch. Die beiden waren an allen drei Filmen beteiligt, haben zumindest dort immer mit beraten und ja, das ein oder andere sicherlich also an Geld rangeschafft und was man eben so tut als Produzent. Ja, Film selbst wird Regie geführt von eben Joe Johnston, der eben auch schon beim zweiten Teil mitmachen wollte, aber nicht konnte. Der hat eben unter anderem Jumanji eben gedreht oder jetzt etwas aktueller Captain America, The First Avenger. abweichen von den ersten beiden Filmen. Ist im dritten Film jetzt auch derjenige, der die Musik gemacht hat, nicht mehr John Williams, der berühmte John Williams, sondern Don Davis. Der hat also jetzt im dritten Teil die Musik gemacht, aber zum Beispiel auch für die Matrix-Trilogie. Auch da war er für die Musik verantwortlich. Willst du was zum Drehbuch erzählen? Vielleicht? Oder soll ich das erzählen? Also das ist ja auch nicht so ganz einfach gewesen.
Zum Drehbuch, das, also was ich in Erinnerung habe, aber aus den Extras, wo sie es erzählt haben, wo der Joe Johnston, der Regisseur, was erzählt hat, dass am Anfang eigentlich eine andere Geschichte geplant war mit, also sie wollten irgendwie unbedingt diese Flugzeugabsturz oder eine Flugzeuglandung dort mit drin haben und haben eigentlich mal vorgesehen, dass wie so ein zwei kleine Flugzeuge mit mehreren Familien über der Insel notlanden oder auf der Insel notlanden, muss die eigentlich woanders hin in Urlaub oder so fliegen wollten und dass ein Flugzeug voller Kinder war und eins voll Erwachsener, also dass die Kinder alle zusammen in einem Flugzeug waren und letztendlich hatten die auch schon angefangen, was zu drehen, wurde aber gar nicht viel weiter erwähnt. Also zumindest oder mussten die Dreharbeiten auf jeden Fall anfangen, weil das Erscheinungsdatum schon vorher festgesetzt war. Mhm. Und sie haben dann das Drehbuch umgeschrieben, eben mit dieser Familiengeschichte, mit diesem geschiedenen Ehepaar, das zusammenfindet und seinen Sohn, den verlorenen Sohn findet, der dann 8 Wochen alleine überlebt hat. Er ist so ein cleveres Kerlchen, hat das geschafft, auf dieser Dino-Insel sich zu verstecken, Vorräte zu suchen, die anderen Dinos, denen irgendwie zu entkommen mit Rauchgranaten, Tarnumhang aus Blättern und was weiß ich was. Also letztendlich wird der dann von nämlich dem Dr. Alan Grant gefunden und die zusammen finden dann den Rest der Truppe wieder, als sie getrennt worden waren.
Ja, dieser erste Drehbuchentwurf, wurde abgelehnt von Johnston und von Spielberg, weil er angeblich zu komplex war. Also das ist sicherlich jetzt bei dem jetzt verfilmten Entwurf, das kann man diesem Film nicht vorwerfen, dass er zu komplex ist.
Dass er zu komplex ist.
damals der erste Drehbuchentwurf war von Craig Rosenberg, das war tatsächlich eines seiner ersten Drehbücher überhaupt und hatte danach noch ganz tatsächlich ziemlich viele Erfolge, vor allem aber in Serien wie Lost und jetzt aktuell in The Boys. Ich glaube, ist das eine Netflix-Serie oder bei Amazon, weiß ich nicht genau. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde die Geschichte hier vom dritten Teil jetzt, die wirklich verfilmte Geschichte, ist so einfach. Da wirkt ja fast noch Star Wars im Vergleich komplex dagegen.
Also. Naja, weiß ich nicht. Also klar hat er noch so Nebenseiten, wo auch über die Dinos ein bisschen mehr noch erzählt wird und mit den Velociraptoren und so. Aber ja, letztendlich ist es eine einfache Geschichte. Ich finde halt diesen Pathos dahinter einfach sehr, oder ich finde es halt auch nicht so glaubwürdig oder ein bisschen, muss das so sein. Aber gut, anscheinend muss es so sein, damit auch die ganze Familie reingehen kann. Ab 12 übrigens.
Ab 12? Ah ja,
okay. Steht zumindest bei Wiki.
Okay.
Ja.
Ich finde,
das also im Vergleich zum zweiten Film fand ich die schon schön.
Ja, ja.
So, ne? Also ja. Das Drehbuch, weil der zweite Film ist so, ich will den, also ist so effekthascherisch ich möchte jetzt die Dinos kämpfen sehen und das gegen das und dann soll der Dino noch irgendwie in den Pool und den Hund fressen und keine Ahnung und letztendlich ist alles um irgendwelche effekthascherischen Szenen irgendwie gedreht, also da ist überhaupt kein Drehbuch irgendwie und keine Geschichte erkennbar. Hier wird wenigstens noch eine kleine Geschichte erzählt. Ne?
Also. Ja, das stimmt. Also ich bin vielleicht auch deshalb so ein bisschen enttäuscht, weil letztendlich haben dann Alexander Payne und Jim Taylor dann das Drehbuch nochmal überarbeitet und das fast zum halben Ende gebracht. Und die beiden, die sind ganz oft zusammen unterwegs gewesen, haben zum Beispiel auch das Drehbuch für About Schmidt mit Jack Nicholson als Versicherungsvertreter im Ruhestand geschrieben. Und das finde ich einen ganz tollen Film, also ein tolles Drehbuch. Und das, also da finde ich, ist einfach, dafür ist die Geschichte einfach wirklich lahm. Ja,
aber
also
welcher Actionfilm hat eine gute Geschichte, genau. Ne? Das ist ja wieder die andere Seite.
Genau. Also letztendlich ist es wohl so gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es da bis zum Drehbeginn gab es kein fertiggestelltes Drehbuch. Also Drehbuch, die haben tatsächlich da Schauspieler dann auch so ein bisschen vor sich hin improvisiert, dann während des Drehs noch. Finde ich auch ganz schön beeindruckend. Ja. Ich vielleicht mal ganz kurz noch dazu was, eben im Vergleich zu den anderen beiden Teilen. Der erste Teil, der hat $1 Milliarden eingespielt. Das ist eine ganze Menge. Also der erfolgreichste Film ist Avatar mit 2,7 oder 2,8 Milliarden. Aber also 1 Milliarde ist noch immer noch ordentlich. Hat so ein Rating auf der IMDb von 8,1. Ein bisschen vergleichbar mit Blade Runner oder Trainspotting. Also schon wirklich eine gute Wertung. Für, also wenn es auf dem gleichen Niveau ist wie solche Klassiker des Films. Der zweite Teil hat immer noch $620 Millionen eingespielt. Ja, schon deutlich abgesackt vom Rating her, ist dann noch vergleichbar mit Kong, Skull Island oder Piraten der Karibik, Fremde Gezeiten. Und jetzt der dritte Teil, den wir jetzt geguckt haben und den wir jetzt besprechen, hat nur noch $370 Millionen eingespielt und ist dann also auf einem Niveau von Too Fast, Too Furious oder Barbarella oder Suicide Squad. Also das ist
also
schon...
Also von der Erfolg, von der Skala... Vom Geld her, wie viel Geld?
Vom Rating her, 5,9. 5,9, okay. Genau. Ja. Und, aber das verstehe ich tatsächlich nicht. Der ist tatsächlich nochmal schlechter bewertet als der zweite Teil. Ja, das sehe ich nicht so. Also ich würde das tatsächlich eher umdrehen.
Ich finde auf den dritten jeden doch noch Fall finde ich den dritten besser erzählt. Und irgendwie hat er wenigstens einen gewissen Aufbau und erzählt ein bisschen eine Geschichte, sowohl genau. über die Dinos als auch über die Menschen. Also da ist irgendwie so beides wenigstens ein bisschen... Ja. besser zusammengebracht.
Ja, finde ja. ich auch. Und also war letztendlich sind alle drei Filme dann, also auch der dritte Teil war finanziell auch ein Erfolg. Also der dritte war der teuerste Film mit irgendwie 93 Millionen Budget, hat aber mit den 370 Millionen dann genug eingespielt weltweit, um das, also dass man das als Erfolg sehen konnte. Ja, also ich kann jetzt noch ein paar Sachen erzählen. Wenn du was magst, kannst du auch gern. Was ich spannend fand, war, dass eine Firma für die Matte Paintings verantwortlich war. Die hieß Matte World. Die hatte sich dann nur auf so Matte Paintings spezialisiert. Also was Matte Paintings, für die das nicht wissen, was es ist. In Shownotes sind auch ein paar Links drin. Könnt ihr nochmal nachlesen. Aber tatsächlich, wenn wir uns eins zu eins übersetzen, das eigentlich bemalt, ursprünglich hat es angefangen mit bemalten Glasplatten vor der Kamera. Also man hat dann wirklich einfach so Glasplatten vor die Kamera gestellt und die angemalt, um zum Beispiel, Oberleitungsmasten zu bemalen. Dann auf die Glasplatte dann einen Baum gemalt an der Stelle, damit dann eben dieser Oberleitungsmast nicht mehr zu sehen war.
Oder andere Hintergrundkaschierungen sozusagen genau. vorgenommen.
Genau, ja. Das hat man ursprünglich eben wirklich vor Ort gemacht, bis es dann irgendwann dann optisch auch möglich war und später dann natürlich digital. Das fand ich ganz interessant. Die sind aber tatsächlich leider 2012 pleite gegangen, weil das war so eine kleine Firma, die konnten sich das nicht mehr leisten, mit den steigenden Kosten mitzuhalten. Also dann wurde immer mehr in Technologie investiert, 3D und Computer und so. Und die großen Firmen wie ILM, für die ist es ja kein Problem, mal eben ein paar Millionen da zu investieren in eine neue Serverfarm. Ja, ja. Und das war für die kleine Firma einfach nicht möglich. Die hatten sich da auf dieses Künstlerische spezialisiert und konnten da nichts mehr mit anfangen. Also die konnten da nicht mehr mit mithalten. Vorhin hatte ich ja auch erwähnt, dass die ersten beiden Teile auf Büchern basieren. Das ist das beim dritten Teil nicht mehr so. Es gab nur zwei Jurassic Park Bücher. Der dritte Teil ist im Prinzip, naja, lose basierend halt auf ein paar Elementen aus den Büchern.
Auf irgendein paar Ideen oder Szenen oder so.
Genau. Ja. Aber sonst tatsächlich nicht mehr, also nicht mehr wirklich basierend auf einem Roman.
Und es wird ja auch gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt gestorben ist, der Michael Crichton.
Stimmt.
Das genau. wird zumindest in den Extras nochmal und am Schluss, ne, ich weiß nicht, ob das auch irgendwo im Abspann auftaucht, dass sie das denen widmen oder erst in den Extras. Vielleicht ja, erst in den Extras.
Weiß ich jetzt ja. gerade gar nicht, kann sein. Ich habe noch eine Frage, hätte ich noch. Warum stirbt eigentlich der Eric? Der Begleiter von Eric, der Ben. Also ne, die beiden am Anfang,
das
die dann durch die Gegend fliegen.
Das bleibt völlig unaufgelöst. Der hängt in seinem Gleitschirm. Vielleicht hat er sich da so verheddert. Keine Ahnung, aber die kriegen ja auch den Gleitschirm wieder aus dem Baum raus. Also ja.
Und der Junge, der kommt
der Junge, also es wird auch nicht gesagt, aber ich hatte mir das auch, man kann sich natürlich überlegen, dass der Junge fliehen musste vor den Dinos und der andere nicht alleine losgekommen ist und er den dann nicht mehr befreien konnte. Aber es ist einfach nicht erzählt.
Ja, also sie bleiben ja offenbar irgendwie in einem Baum hängen, aber jetzt auch nicht so weit über dem Boden, ne, dass man da ja. eben irgendwie, dass es zu hoch wäre. Der Junge löst sich dann ja, Das siehst du ja doch bei so einer Kamera, ne? Bei der Kamera,
die reden, die reden auch noch miteinander.
Die reden miteinander, genau. Man hört ihn ja auch noch, den Begleiter.
Ja.
Und der Junge, der springt runter und dann irgendwie wird das
dann
nicht weiter erwähnt.
Dann endet das im Horroreffekt von einer Leiche, die im genau. Baum hängt.
Eigentlich und ein Skelett auch nur noch, ne?
Ja, es ist ein Skelett, nicht mehr viel dran. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das nach 8 Wochen realistisch ist.
Ja, wenn in so
tropischen Inseln vielleicht schon.
Ja, genau.
Aber es wird nicht erklärt, er spielt auch keine Rolle. Also der Junge scheint nur durch die Dinos, scheint noch nicht mal sehr traumatisiert durch die Dinos und schon gar nicht, dass da irgendwie sein Freund gestorben ist oder sein väterlicher Freund oder wie auch immer.
Ja.
Der Partner seiner Mutter, keine Ahnung. Also ja, das ist so ein bisschen... Ich weiß es nicht, finde ich auch merkwürdig. Ist mir auch aufgefallen.
Ja, merkwürdig, ja, genau.
Ja.
Also noch einen kleinen Fakt und dann können wir mal über den Kommentar reden. Was ich auch mal ganz interessant fand, der Film hat eine Länge von 2600 Metern. Also der Film, der dann quasi als Film aufgeführt wird im Kino, finde ich schon ganz schön enorm, wenn man sich das überlegt. Eine 2,6 Kilometer Film kannst du einmal quer durch so eine Kleinstadt legen und dann ist das der Film, den du da aufgeführt hast. Und ich meine, wir wissen ja irgendwie, dass das bei weitem nicht alles ist, was dann gedreht wird. Ne? Also da wird ja deutlich mehr gedreht. Ich weiß nicht, wie viel das ja noch übrig ist. Wahrscheinlich ist das 10-fache gedreht worden oder so oder noch mehr, weiß ich nicht. Schon irre, also wie viel dann da so zusammenkommt. Beim Herr der Ringe, die Gefährten, wurde ja auch noch gedreht auf Film, da waren es 4.900 Meter.
Ja.
Also knapp 5 Kilometer.
Ja.
Ja, ja, schon fand ich interessant. Dieses sich über Filmfehler lustig machen, wir haben das jetzt ja eigentlich nur auf dieses ein Thema gerade hier mit dem Ben begrenzt. Das wird auf der IMDb, also ziemlich weit getrieben, da hat man irgendwie 67 Fehler zusammengetragen für den Film, was da so alles so schiefgelaufen ist oder falsch gelaufen ist bei den Dreharbeiten oder beim Schneiden.
Also Continuity oder sonst was.
Zum Beispiel, ja, genau, also diverseste Sachen. Wobei ich das bei einigen Sachen ein bisschen...
An den Haaren.
ja, ein bisschen sehr korinthenkackerisch gefunden habe, aber gut, das manchmal... Manchmal wird man ja durch solche Sachen wirklich so rausgerissen, dass man, dass einen sowas dann stört und was anderen vielleicht gar nicht auffällt.
Ja, aber das ist auch ein bisschen nerdig, oder? Also
ja, genau.
Filmfehler zu suchen.
Ja, naja, wenn sie halt so auffallen, ne, dann stören sie einen manchmal irgendwie.
Ja.
Aber okay, aber kommen wir doch mal zum Kommentar. Weißt du noch, wer das war, oder soll ich das nochmal kurz zusammenfassen?
Du kannst das gerne sagen. Ich weiß nur, dass vor allem diejenigen, die bei ILM, bei den Animatronics waren, da beteiligt waren. Ich weiß nicht, wer noch.
Mhm. Genau. Stan Winston war da mit dabei. Einer der ganz Großen der Branche, der sich mit solchen Sachen wie Spezialeffekten beschäftigt hat. Das heißt aber nicht computerbasiert, sondern tatsächlich sowas eben wie diese technischen Dinosaurierpuppen oder auch die Verkleidungen, Dinosaurierverkleidung der Schauspieler, das wurde ja zum Teil auch gemacht, dass Schauspieler dort Dinosaurierköpfe aufgesetzt bekommen haben und so. Der Stan Winston, der hat seine eigene Firma gehabt irgendwann und hat sich dann um solche Dinge gekümmert. Hat auch vier Oscars gewonnen, unter anderem für Jurassic Park, hat er auch andere Filme gemacht wie Alien, Terminator, Edward mit den Scherenhänden oder Galaxy Quest.
Mhm.
Also einer der ganz Großen. 2008 aber leider schon gestorben.
Also der Audiokommentar ist dann offensichtlich vor seinem Tod noch zustande gekommen.
Genau.
Ich habe ihn gar nicht so realisiert, dass das der Stan Winston ist.
Mhm.
Liegt aber auch daran, dass, glaube ich, vier amerikanische Männerstimmen reden und am Anfang kurz gesagt wird, wer ist, aber das höre ich dann schlecht raus.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, tatsächlich ist auch auf der DVD von 2001 schon dieser Kommentar enthalten.
Ah,
also die
okay.
müssen das tatsächlich ganz frisch ganz frisch auch aufgenommen haben.
Ja.
Dann gab es den John Rosengrant, der ist mit dabei bei dem Kommentar. Der war für die Live-Action-Dinosaur-Effects verantwortlich als Supervisor. Und der hat auch zum Beispiel Tribute von Panem oder Avengers, da hat er auch mitgemacht. Und dann gab es den Dan Taylor von ILM, der eben tatsächlich dann so für die digitalen Effekte in erster Linie auch verantwortlich war. Der war auch schon beim Krieg der Sterne mit dabei oder bei Wild Wild West. Und als vierter Michael Lantieri, der auch schon seine Finger im Spiel hatte bei Star Trek 4 oder Indiana Jones, Letzte Kreuzzug, Zurück in die Zukunft 2. Der war auch für die Special Effects verantwortlich. Also sein offizieller Titel war Special Effects Consultant. Ganz interessant, weil irgendwie haben sie alle ihre eigenen Bereiche gehabt, aber es gibt ja auch so viele Überschneidungen, dass das dann manchmal also auch nicht so einfach zu trennen ist, glaube ich. Ich habe bis ehrlich gesagt bis jetzt nicht ganz verstanden, was denn dann die eigentlichen Bereiche dieser Leute war. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Dan Taylor vielleicht derjenige war, der das Ganze ein bisschen koordiniert hat oder zusammengeführt hat oder darauf geachtet hat, dass es auch so ein bisschen passt, weil du hast ja, also im Prinzip ist ja ein Raptor wird ja durchaus in drei verschiedene Arten dargestellt. Also entweder durch einen digitalen Raptor oder eben durch so einen animatronischen, also sprich so eine Maschine, die sich naturähnlich bewegt, oder eben auch eben durch so einen verkleideten Schauspieler. Und dass das dann auch alles passt, man an der richtigen Stelle die richtige Technik einsetzt, dass das eben auch so funktioniert. Eines der großen Themen, ne, in dem Kommentar, Janina. Also das war eben tatsächlich eines der Hauptthemen. Also ja, am Anfang haben sie ein bisschen rumgeblödelt irgendwie. Ja. So die ersten 5 Minuten haben sie irgendwie nur Quatsch erzählt. Ich war erst etwas verwirrt angesichts dessen, was sie da so erzählt haben. Das fand ich ganz witzig. Und dann ist es aber wirklich so, also die reden quasi durchgehend, was ja gut ist, bis zum Ende des Kommentars, haben auch immer wieder viel zu erzählen auf jeden Fall, aber es ist eben tatsächlich gut aufgrund des Hintergrundes der 4 Männer geht es eben eigentlich tatsächlich nur um die
Special Effects. Das ist unseres, nein, unseres. Nein, genau. Das ist unser Dino, das ist jetzt unser Dino.
Genau. Ja, man ist sich tatsächlich dann nicht ganz einig gewesen in einigen Szenen, was jetzt, ob das jetzt gerade CG war oder Animatronics, da hat man dann auch drüber geredet und eben also immer wieder betont von diversen Menschen dort wurde, ich glaube, vor allem von dem Dan Taylor, meiner Meinung nach, dass eben tatsächlich die Auswahl und dann eben das Kombinieren der verschiedenen Techniken eben entscheidend ist, dass das funktioniert.
Ja. Also was ich, glaube ich, noch so mit am eindrücklichsten fand, war, dass sie halt in gewissem Sinne auch so eine kleine Vorgeschichte erzählt haben, also so in so ein bisschen, ne, dass sie gesagt haben, dass irgendwie Terminator das erste Mal, dass man so diesen Übergang irgendwie von digital zu Animatronics oder zu was auch immer.
Oder von echt auf digital
auf irgendwie so eine Figur irgendwie hingekriegt haben oder eben das Gesicht quasi da drauf gesetzt wurde und dass sie halt jeweils, was irgendwie logisch ist, aber was man sich natürlich auch nicht so bewusst macht, dass sie jeweils eben in jedem Film bestimmte Dinge gelernt haben, bestimmte Sachen jetzt besser können oder jetzt weitergehen können als im vorherigen Film, weil im vorherigen Film war überhaupt, dass das überhaupt funktioniert und halbwegs realistisch rüberkommt und von Film zu Film dann eben deutlich realistischer und naturnaher gemacht werden kann, sowohl künstlerisch als auch technisch, als auch von einem Rechenaufwand her, also dass einfach das Fortschreiten der Technik da doch schon extrem ist. Aber auch bei den mechanischen Dinos, ne, dass man auch Dinos hat, wo man eben kein Kabel mehr hat oder sonst wie was, ne, also dass sozusagen auch da die Technik natürlich voranschreitet und dass sie da quasi von dem echten künstlerischen Entwurf herkommen und das dann digitalisieren. So, ne? Das fand ich auch interessant, dass eigentlich so das Aussehen und wie die Haut oder wie die Schuppen oder was auch immer es dann ist, aussehen sollen, dass das halt vorher schon künstlerisch in echt quasi gemacht wird und dann.
Also modelliert wird, ne, aus Ton oder was auch immer.
Ja, und angemalt und alles und dann quasi gescannt wird und dort dann wieder zum Leben erweckt wird im Computer. Ne? Also das fand ich schon ganz interessant. Das wird auch in den Extras auch nochmal gezeigt.
Genau. Ob das jetzt immer noch so gemacht wird, vermute ich mal eher nicht. Weiß ich aber nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile einfacher ist, aber das also kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Und mittlerweile, das ist ja tatsächlich um die Jahrtausendwende, also der Film ist von 2001, da war natürlich die ganze Computertechnik, Tricktechnik und so natürlich auch noch nicht so weit. Ja. Da war es vielleicht auch noch einfacher, sowas tatsächlich zu modellieren. Aber weiß ich nicht genau. Also ob das, das müsste man tatsächlich auch nochmal nachverfolgen, wie das aktuell mittlerweile gemacht wird. Einer der Kommentatoren meint eben, dass quasi jeder vorherige Film immer R&D für den nächsten war, also Research and Development. Und man eben tatsächlich dann Schritt für Schritt die Tiere oder also sowohl die Animatronik als auch eben die Computertechnik dann immer weiterentwickelt hat. Und das ist ja auch wirklich so. Damals ist das ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich alles noch Neuland gewesen, was das angeht. Da war alles, waren alle Effekte erstmal noch neu. Mittlerweile ist das halt anders natürlich. Also die Computereffekte sind mittlerweile etabliert. Du hast deine etablierten Tools. Und damals musste man noch ganz viel selbst entwickeln. Also zum Beispiel haben sie ja auch erzählt, dass sie eine Cloth Simulation erstmal entwickeln mussten. Also eine Klamotten- oder Stoffsimulation.
Für den Gleitschirm
und so. Zum Beispiel für den Gleitschirm. Hatten sie auch eigentlich für einen anderen Film, glaube ich, gemacht und dann eben dann auch für den Gleitschirm dann verwendet, damit der sich eben natürlich verhält. Eine Simulation, das hat auch, da arbeitest du dann als muss ja erstmal quasi als Physiker, brauchst wahrscheinlich Physiker, Mathematiker, dann brauchst du einen Ingenieur oder Softwareentwickler, irgendwie, um das dann in Software zu gießen und so. Also schon da, also in so vielen Details fängt da so viel Aufwand dran. Oder das mit den Muskeln fand ich auch interessant, ne, für die Dinosaurier.
Das ist
die
aber mehr Muskeln in den Extras als im Kommentar,
genau,
ne? Also
genau.
Im Kommentar haben sie schon auch nochmal so betont, dass das jetzt auch quasi neu war, also im Kommentar, aber auch in den Extras, dass sie eben sowohl diese mechanischen Dinos am Set als auch die digitalen in einer Szene hatten, ne? Oder dass man eben Effekte dann nur noch digital macht und gar nicht mehr irgendwelche Bäumchen im Vordergrund schüttelt, sondern das auch noch digital dazufügen kann.
Genau.
So. Okay, das ist wieder die Extras gewesen. Also der Kommentar, ich fand den schon ganz nett, aber jetzt nicht so. Ich bin ja nicht, ich stecke da nicht so drin, weder Computer noch mechanische Geschichten. Deswegen habe ich das so mal mitgenommen, aber mir jetzt, ich fand es jetzt nicht so bemerkenswert irgendwie. Mal ganz nett. Hm. Ja.
Ja, werden halt viele, viele kleine Anekdoten, Quadoten erzählt. Ne? Also zum Beispiel auch, dass die Filme auch durchaus ein bisschen als Anschauungsmaterial mittlerweile für Paläontologen verwendet werden. Weil man da so dicht an der Wissenschaft dran ist. Das fand ich ganz interessant.
Fand ich aber auch ein bisschen, naja, es klang ein bisschen sehr überheblich, so nach dem Motto, wir haben jetzt die Dinos erschaffen und jetzt gucken die Paläontologen, wie die Dinos ausgesehen haben können. Ohne die Paläontologen hätten sie das auch nicht machen können, aber.
Ja, aber das wird ja auch immer wieder erwähnt, dass wir Berater hatten, die das, ne, die da, Horner, glaube ich, das ist einer der Paläontologen, die beratend da zur Seite standen.
Ja. Aber dass dann diese Technik, die man eigentlich zum Visualisieren genommen hat, jetzt auch quasi nutzen kann, um aufbauend von einem Skelett zu einer Visualisierung zu kommen. Also das glaube ich schon, dass dort solche Synergien quasi aus der Computer-Künstler-Filmszene in dann die Wissenschaft wieder zurückgetragen werden, weil das jetzt als Instrument zur Verfügung steht, um Dinge zu visualisieren. Das glaube ich schon, dass das dass das ein Mehrwert sozusagen ist, der aus sowas kommt, ob das jetzt nur das Jurassic Park war oder irgendwelche anderen Sachen, weiß ich nicht. Mhm. Also.
Ja, wie immer wollen wir ja auch jetzt nicht alles spoilern, was da erzählt wird, aber ich würde vielleicht auch noch ein oder zwei Punkte mal noch kurz erwähnen. Was ich interessant fand, war dieser neue Saurier, Spinosaurus, ne, heißt er. Da gab es eben auch eine animatronische Version, also hydraulisch gesteuerte Maschine.
Ohne Schwanz.
Ohne Schwanz, stimmt. Nur bis zur Hüfte.
Genau.
Und das Ding allein wog 12,5 Tonnen, was ich echt Wahnsinn finde. Und hat so eine Kraft von 1000 PS gehabt, was schon Wahnsinn ist. Also das ist enorm. Und entsprechend wurde auch immer wieder betont, wie gefährlich das eigentlich auch war, damit zu arbeiten mit so einer Maschine. Auch für die Schauspieler, die teilweise ja sehr dicht bei diesen Maschinen standen.
Und die Crew
standen,
dann ja auch.
Die Crew,
ne?
Genau. Und das einfach wahnsinnig aufwendig ist. Auch das Ganze dann zu steuern. Also da sind dann eine ganze Menge Leute verantwortlich für. Ich glaube, irgendwann an einer Stelle wird erwähnt, dass irgendwie, glaube ich, allein 13 Leute oder sowas diesen Spinosaurus irgendwie gesteuert haben mit seinen verschiedenen Elementen, die da notwendig waren.
Ich dachte, das wären die kleinen Jungtiere von...
Das waren 20. Da waren 20 Puppenspieler verantwortlich für, sozusagen, dass diese kleinen Baby Pteranodons gesteuert werden konnten.
Ja.
Genau. Das ist, das war auch beeindruckend, genau.
Ja, und von dem her ist es auch schon interessant, ne, dass sie quasi über die Animatronics ein Schauspiel hinkriegen, ne? Der Dino schauspielert ja quasi in der Szene.
Mhm.
Und das dann digital nochmal ergänzt oder umgesetzt oder weiter umgesetzt wird. Das ist schon spannend.
Und ich glaube auch wirklich, dass das den Schauspielern hilft, ne? Wenn sie tatsächlich dort nicht mit grünen Punkten arbeiten oder mit grünen Bällen, die vor ihrem Gesicht hängen, sondern tatsächlich mit so einem Saurier irgendwie dann interagieren können. Und wenn es nur eine Maschine ist, ich glaube,
so eine Monstermaschine auf dich zukommen mit solchen Zähnen, hätte ich auch Angst.
Genau.
Also da muss man, glaube ich, gar nicht so viel schauspielern.
Genau.
Ja.
Deutlich einfacher dann da überzeugend zu sein. Das glaube ich auch.
In den Extras sagt die Thea ja auch, also manche sind ja wirklich erschreckend gewesen, aber andere waren nur lächerlich, die Szenen, wo sie dann weglaufen mussten vor, ne, und sich was vorstellen mussten. Oder einer sagt, naja, irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, wo man halt sich wirklich was vorstellen muss und schauspielern muss, obwohl man nichts gegenüber hat.
Genau.
Aber
ja.
War ganz, ganz lustig. Ich meine, das ist in den ersten zwei Filmen in den Extras auch schon aufgetaucht, ne? Das, was zum Anfassen quasi nochmal doch mal was anderes ist. Aber es ist nicht, also letztendlich sind die digitalen häufig doch flüssiger oder naturnah, sage ich mal, in der Bewegung als die mechanischen. Und das sieht man dann schon so ein bisschen noch. Aber sie sind schon. Sie sind schon recht nah, ne? Aber eben manche Bewegungen lassen sich wahrscheinlich mechanisch nicht so flüssig umsetzen.
Ja, würde mich mal interessieren, 20 Jahre später, ob man dann jetzt solche Maschinen nochmal irgendwie besser,
könnte,
überzeugender bauen könnte.
Sagen alle, warum? Wir machen es auch eh digital.
Ja, genau. Das ist mittlerweile auch günstiger geworden, glaube ich. Also, was ich ganz interessant fand, war auch noch so ein Teil, für den dritten Teil hatten sie dort auch erwähnt, dass man die Dinos dann auch in der Lage war, wirklich bis ins Detail hinein selbst zu modellieren. Also das Stichwort ist da Bump-Mapping. Gab es dann früher sogenannte Bump-Mappings, das kennen vielleicht die Leute, die mit Computerspielen zu tun hatten. Da wurden so Erhöhungen in der Haut, zum Beispiel, was weiß ich, kleine Unebenheiten, wurden dort quasi nur hingetrickst. Also die gab es nicht wirklich, die waren nicht wirklich modelliert. Und das ist jetzt bei den modellierten Dinos im dritten Teil dann eben aber auch so gewesen, dass man solche Details auch dann wirklich bis hinein in diese Details wirklich modellieren konnte. Und die Computer da auch in der Lage waren, da eben mitzuhalten und das dann auch vernünftig darstellen konnten.
Dass halt bei einem Schritt eben die Muskeln und die Haut danach noch nachvibrieren und wackeln sozusagen.
Auch,
ne?
Das, genau.
Und dass das eben dann bis auf die Haut geht.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Also die Haut selber quasi mit wackelt.
Also wenn man sich für Effekte, Special Effects, aber auch für Visual Effects interessiert und die Kombination aus beidem, ist das, glaube ich, ein ganz guter und spannender Kommentar. Also man kann da wirklich viel, kann man sich, glaube ich, viel rausziehen.
Und man sieht die Dinos nochmal ein bisschen mit anderem Auge, finde ich.
Ja, so. Genau.
So gerade irgendwie die Großen mit diesen, was bewegt sich an denen, ne? Also dass man nicht nur auf die Zähne guckt, sondern auf den Rest auch mal.
Mhm. Auch wenn die ja immer behaupten, man könne die nicht auseinanderhalten. Also ich finde ja durchaus, dass man das eigentlich in fast allen Szenen kann, die auseinanderhalten. Also das wirkt eben, der Unterschied ist schon noch da, aber vielleicht eben nicht. Also wenn man nicht danach sucht, dann fällt es wahrscheinlich nicht auf. Also das kann ich mir schon vorstellen. Für den Kinozuschauer ist das jetzt erstmal nicht augenfällig, wo der Unterschied ist zwischen computergeneriertem Saurier und.
Und aber in allen Filmen habe ich immer noch meine Probleme mit den Größenskalen und Größenverhältnissen, wo ich dann manchmal denke, ist das jetzt, ne, also ob das jetzt richtig ist, dass der Fuß so riesig ist oder und der Rest wirkt dann gar nicht so groß in anderen Szenen, so, ne? Also finde ich manchmal immer noch schwierig. Aber ich weiß nicht, ob es eben dann visuell schwierig einzufangen ist oder ob sie da manchmal übers Ziel hinausgeschossen sind, keine Ahnung.
Also die Velociraptoren sind tatsächlich sowieso generell zu groß dargestellt. Also größer als man die Skelette, die man gefunden hat, oder auch als die Paläontologen denken, wie groß die waren, also damit sie einfach bedrohlicher aussehen. Das ist in allen Teilen so, ich glaube auch jetzt noch in den Jurassic World Teilen ist es, glaube ich, auch immer noch so, dass sie zu groß sind. Die sind ja eher deutlich kleiner gewesen, eher so wie ein großer Hund oder sowas wohl, waren wohl eher so groß. Da hat man aber vermutlich einfach, um die bedrohlicher darstellen lassen zu können, haben sie die dann größer gemacht.
Ja, eben. Und dann ist dieser Fuß mit der Kralle, wo der den einen dann doch umbringt. Ich finde, der sieht viel zu groß aus, zum Beispiel von dem Velociraptor. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht so.
Ja, ist auch so ein durchgehendes Thema, ne? Das wir immer wieder haben bei Filmen, wenn es um Special Effects geht, dass wir das Gefühl haben, dass das oft nicht stimmt mit den Größen, dass sie unterschiedliche Größen dort verwenden. Ja, nicht das erste Mal, dass wir so diesen Eindruck haben, beide haben, dass es nicht durchgehend immer die richtige Größe verwendet wird. Beim Herrn der Ringe zum Beispiel ist das auch immer mal wieder der Fall, dass das auch da an der Stelle immer mal wieder man den Eindruck hat, nee, hä, war der nicht gerade noch viel kleiner, der Ork?
Oder der Zwerg.
Ja, genau.
Ja.
Okay, wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet, wie wir den Film fanden an sich. War so okay, ne?
Ja.
Wie würdest du jetzt, wenn jetzt alle fünf Teile, die wir jetzt gesehen haben, für diesen Podcast, wenn du jetzt da einsortierst, was würdest du sagen?
Also ich fand schon den ersten schon spannend, aber vielleicht auch, weil das eben so eine Rückerinnerung war. Ne? Mhm. Das war schon beeindruckend, der erste Film. Mhm. Und bei den anderen weiß ich nicht, wann ich die mal gesehen habe und ob ich die immer noch so interessant oder eindrücklich fand. Und jetzt beim Wiedergucken fand ich auch den ersten schon noch mal schön. So, ne? Das war auch so ein Zurückerinnern. Und die anderen, bei den anderen sind manche Geschichten besser als andere. Aber klar sind die auch gut animiert, aber auch manchmal extrem effekthascherisch und sehr übertrieben. Also es ist ich hatte so das Gefühl, es wird fast so, weiß ich nicht, ob es comic-mäßiger wird, also wo dann irgendwie bei den zwei weiteren geht es ja auch nochmal wie so um Freizeitpark in der neuen Art, wo es dann auch aber außer Kontrolle gerät. Und der dritte ist dann nochmal so ein Hintergrund und Waffen, Dino als Waffe und dass er ja eigentlich quasi zu militärischen Zwecken gezüchtet, ausgebildet und untersucht wurden. Und da fand ich es einerseits zum Teil noch effekthascherischer, aber bei den nächsten beiden, da mir ja so Biologie und Ökologie nahe ist, fand ich das zum Teil dann deswegen auch schön, weil die halt dann noch mehr auf Verhaltensbiologie sozusagen eingegangen sind. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wieso soll jetzt der blöde Spinosaurus die kleinen Menschen jagen und da so viel Energie aufbringen, das Flugzeug zu zerfetzen und dann einen Piloten daraus zu pflücken und aufzufressen, ja. Wo man eigentlich denkt, er hat doch eigentlich viel besseres Wild und leichter zu erlegendes Wild und Wild, auf dessen Jagd er eigentlich spezialisiert ist. Also da passen halt viele Sachen nicht zusammen.
Das stimmt.
Ne? Also, also wieso dann immer die Menschen gejagt werden. Klar, wenn da Leckerbissen da irgendwie rumlaufen und sich anbieten, nimmt man die mal mit, aber
ja, genau.
Da wird ja auch so ein bisschen versucht noch, ja, der hat jetzt gerade gefressen und deswegen muss er jetzt eigentlich nicht nochmal jagen. Wird schon ein bisschen mehr drauf eingegangen, aber das ist dann wieder trotzdem über Bord geworfen, weil es letztendlich doch ein Actionfilm ist. Ne?
Also, ja. Ist das nicht der dritte jetzt nicht auch der einzige Teil, wo der T-Rex quasi nicht die Hauptrolle spielt?
Wo er zumindest auch mal umgebracht wird, ja.
Bei den neuesten beiden, das spielt auch der T-Rex. Also da gibt es ja diesen einen, diese Abdomination, wie hieß er, Indominus
Rex. Ja, ja, also, ja.
So eine Kreuzung irgendwie, also wo dann auch der T-Rex dann auch zum Schluss dann quasi
zur Rettung kommt.
Kämpft. Ja. Genau. Ja, so ein bisschen der T-Rex da der Held ist des Films. Genau, und da ist er im dritten Teil, steigt er am Anfang sozusagen früh aus.
Ich habe auch mal einen Artikel gelesen, dass die T-Rex eigentlich nur in jungen Jahren selber gejagt haben und sonst eher Aasfresser waren, weil die eigentlich zu groß und zu plump geworden wären in mit ihrer Größe und ihrer Ausstattung.
Mhm.
Aber der ist halt der, er ist auch der Liebling der Amerikaner, weil die gab es ja nur in Amerika, glaube ich, so, ne? Das ist schon deren Dino, so kann man schon nachvollziehen, ja.
Okay, also das heißt, also
ich gucke die mir gerne an und die haben auch einen Unterhaltungswert und ich glaube, den zweiten fand ich ganz schlimm und den Rest gucke ich mir gerne an, wenn man nicht, wenn man so Actionfilme so gar nicht mag, dann kann man damit auch nichts, also dann bringt die Dino da auch nicht den Mehrwert schlechthin, ja, also ja, außer beim ersten.
Ja.
So.
Ja, wir haben ja eine Tochter, die ist derzeit 10 Jahre alt und da würde ich aktuell auch noch nicht sagen, dass das jetzt was ist, was man gucken sollte mit ihr. Also mir wäre das dann, glaube ich, noch zu brutal zurzeit. Wobei ich es eben so schade finde, weil es ja schon toll ist mit den Dinosauriern an sich und so. Also wenn man da mal eine entschärfte Variante auch mal drehen könnte, hätte ich auch nichts dagegen. In einer ähnlichen spannenden Geschichte zumindest. Finde ich ein bisschen schade, dass es das eigentlich gar nicht so gibt in der Welt.
Ja, naja, und der erste von den der neuen Serie, mhm, Lost World.
Jurassic World,
das war's. Jurassic World, da wird ja auch wieder so damit gespielt, dass sie da irgendwelche Viecher zusammengerührt haben und der Dino plötzlich im Dunkeln leuchtet, so nach dem Motto.
Mhm.
Ja, weiß ich auch nicht, da geht's mir dann ein bisschen zu weit, dass das so ins Verhalten geht. Das wird ja verwendet in der Biologie, um Dinge zu markieren oder Organe sichtbar oder Vorgänge sichtbar zu machen, aber dass eben diese Verhaltensänderung dadurch so, dass der dann sich tarnen kann und was
seine
weiß ich, was seine
verbergen kann.
Genau, quasi Herzschlag und Wärme auslöschen kann, dass jemand ihn nicht mehr sehen kann oder so. Das ging mir alles irgendwie ein bisschen zu weit oder war mir ein bisschen zu abstrus.
Das war beim zweiten oder beim ersten?
Beim ersten, genau.
Jurassic World.
Okay. Da rennt ja der oberböse Dino dann durch die Gegend und mordet alle dahin und frisst nicht, sondern bringt alle immer nur um. Ne, also ja, weiß ich auch nicht.
Okay, ja, also ich glaube, letztendlich bin ich da, glaube ich, ähnlicher Meinung wie du. Also bei mir ist es aber so, ich glaube, ich würde den ersten Film an sich, den würde ich ganz nach vorne stellen, für mich der beste. Dann würden, glaube ich, bei mir die Jurassic World Filme kommen, die ich einfach optisch irgendwie ansprechender finde, vor allem deshalb, glaube ich.
Ein bisschen auch so eine Charakterentwicklung mehr.
Ich mag auch den Chris Pratt heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Den Hauptdarsteller, den mag ich halt auch ganz gerne, ich finde den super. Und ja, dann kommt ja, glaube ich, der dritte und dann würde der zweite Teil kommen. Irgendwie, das wäre so ein bisschen meine Rangfolge.
Das Ranking, ja.
Ja. Aber der dritte Teil lohnt sich deshalb schon einfach ein bisschen mehr, weil er eben Audiokommentar hat als einziger der 5 Filme.
Ja.
Also ich habe keine einzige Version gefunden, sonst auch Blu-ray-Version oder so gefunden, wo ein anderer Film noch einen Kommentar hat. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ist das der einzige Film mit Audiokommentar.
Also die anderen finde ich die Extras auch, also am Anfang deutlich mehr, ne? Also deutlich interessanter
bei den ersten beiden
und da zählt auch Steven Spielberg relativ viel, das finde ich schon auch gut, ne?
Mhm.
Das gibt nochmal so einen anderen Einblick,
genau,
und Hintergrund. Und jetzt bei dem dritten, die Extras, da hätten sie die Hälfte auch weglassen können, weil sie halt ihre Bilder einfach immer wieder verdoppelt und vom ersten und zweiten und von sonst wie noch reingeschnitten haben. Also da hat man das Gefühl, da könnte man so die Hälfte weglassen und hätte dann den interessanten Teil zum Filme machen oder zum, was sie gemacht haben. Was ich da ganz interessant fand, dass sie halt gesagt haben, ja, dass sie ihren mechanischen Dinosaurus jetzt im Wasser und mit Unterwasser zum Teil eben auch quasi zum Funktionieren gebracht haben, dass das auch nochmal natürlich eine Herausforderung war und das stimmt schon, das ist schon auch eindrücklich, sage ich mal, aber ja, sonst ist halt so ein paar Sachen zu den Special Effects interessant, wenn man dann eben so die Visualisierung und den Aufbau von Skelett zur Oberfläche über Muskeln und Haut irgendwie mal mitgucken darf und so. Das ist schon ganz, ganz spannend.
Mhm, ja, genau. Ja, schön. Super.
Ja.
Dann.
Aber manche feiern sich auch gerne selbst. Das ist bei denen ja auch.
Naja, aber ich meine, da ist ja wirklich viel Arbeit reingeflossen.
Ja.
Ne? Du warst natürlich da. Und auch, weil die ja auch ganz viel Forschung und Entwicklung da wirklich leisten mussten, na, zu der Zeit noch. Es ist ja auch einfach wirklich vieles neu gewesen. Also kann ich schon verstehen, dass man da auch stolz drauf ist. Das kann ich durchaus verstehen. Dass es dann vielleicht aus erzählerischer Perspektive dann vielleicht nicht so organisch dann ist und als Geschichte vielleicht auch nicht so richtig hundertprozentig überzeugend funktioniert. Also vor allem im zweiten und dritten Teil, finde ich, ja, steht dann auf einem anderen Blatt. Das ist dann liegt dann vielleicht nicht so sehr, zumindest in der Verantwortung der Kommentatoren da jetzt dann.
Nein, beim Kommentar nicht. Ich meine auch eher die Extras. Also. Aber die 10, die sind ja auch zum Teil so Promotion-mäßig.
Ja, genau. Okay, ja, gut. Janina, hast du noch was?
Nicht wirklich.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Also ich finde, man kann, muss zu keinem Film sagen, die muss man sich angucken oder den muss man sich angucken. Aber das ist schon für jemanden, der sich für Filme interessiert. Also diese Box kann ich extrem empfehlen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch für den Preis. Was die Bonus-Dinge angeht, Audiokommentare, ist es halt eher etwas dünn bestückt. Aber trotzdem, finde ich, lohnt sich das mal, sich das anzuschauen. Also ich habe nochmal viel gelernt, auf jeden Fall über Jurassic Park. Ja, schaut einfach mal selbst. Ich würde jetzt hier weder eine klare Empfehlung noch eine klare Absage dazu machen. Schaut euch das an, ob ihr das wollt. Lohnen tut sich sicherlich, zumindest für die Menschen, die sich für Special Effects interessieren.
Ja, das am meisten, auf jeden Fall.
Okay, das war's dann, oder, für diese Woche?
Ja.
Dann verabschieden wir uns jetzt gleich und wieder der Aufruf, wenn ihr irgendwas erzählen wollt, wenn ihr was ergänzen wollt, Kritik äußern, Lob, noch besser, dann wie immer könnt ihr das gerne tun auf unserer Webseite und dort einen Kommentar hinterlassen. Wir würden uns freuen. Macht's gut zusammen und und
schön, dass wir drüber geredet haben. Tschüss, macht's gut.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.